Während ich jetzt hier aufnehme, steht gerade schon Tag 3 der Medientage München 2022 in den Startlöchern. Bevor es für uns in den Endspurt geht, blicke ich jetzt noch einmal zurück auf den Tag gestern. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zur zweiten Folge der Konferenzausgabe unseres Podcasts. Ja, Podcast, da sind wir auch gleich schon beim Stichwort, denn Audio und da eben vor allem Podcasts waren ein großer Schwerpunkt am zweiten Konferenztag der Medientage und darauf wollen wir in der heutigen Folge auch besonders schauen. Um den TV-Gipfel und all die anderen spannenden Themen, die es gab, blicken wir dann, ihr seid's gewohnt, in den nächsten Folgen von This is Media Now zurück. An eine der vergangenen Folgen wiederum möchte ich euch jetzt erinnern. Da war die Journalistin Julia Smilga zu Gast und hat über Russland, die Gesellschaft dort und vor allem über die Medien und ihre Rolle für Putin und den Krieg gegen die Ukraine gesprochen. Und am Ende der Folge haben wir kurz das Projekt Radio Wahrheit für Russland angesprochen, das sie zusammen mit ukrainischen und russischen JournalistInnen angestoßen hat und mit dem sie die Menschen vor Ort wahrhaftig über das Geschehen informieren wollen. Wie versprochen hat sie uns und dem Moderator Andreas Heuchler bei den Medientagen noch etwas mehr zu dem Projekt erzählt.
Wir haben ehrenamtlich, absolut ehrenamtlich gestartet. Es war uns wichtig, etwas zu tun. Ja, also für mich als Russin und Inhaberin des deutschen Passes und des russischen Passes war es wichtig, etwas gegen diesen unsäglichen Krieg zu tun, der auch in meinem Namen geführt wird. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen was tun. Wir haben angefangen zu senden, in der Hoffnung, dass wir eine Förderung finden. Ja, wir haben uns gedacht, dass wir irgendwann schon mal irgendeine Unterstützung bekommen. Also wir haben 4 Monate lang komplett ehrenamtlich gearbeitet, uns auch immer wieder bemüht, auch verschiedene Anträge gestellt. Aber unser Clou oder unsere Besonderheit war ja, dass wir über Kurzwelle gesendet haben nach Russland, weil das ist das Einzige, was man nicht abstellen kann. Ja, Internet kann man abstellen, man kann ja auch, wenn du über verschiedene Provider gehst, dann hinterlässt du deine Spuren im Internet und russische Polizei ist da besonders eifrig und verfolgt das alles und Radio machst du an und aus, ja. Es gibt ja niemanden, der dich da kontrolliert, außer deinen Nachbarn, ne, die sich denunzieren können, aber es hält sich noch in Grenzen. Und ich glaube, dass wir Kurzwelle sind. Wir haben zwar auch YouTube und wir haben auch Telegram-Kanal gehabt, wo wir Podcast gegeben haben, aber eben diese Kurzwelle, das hört sich so archaisch an und ich glaube, das war unser Problem, dass wir keine Förderung bekommen haben.
Und man muss dazu sagen, Kurzwelle ist nicht ganz umsonst, ne? Also,
ja, eben. Kurzwelle kostet ja auch Geld. Genau. Ja, die kostete ja damals im Sommer 150 Euro. Ja, heute mit den gestiegenen Energiepreisen wahrscheinlich noch mehr. Und irgendwann waren wir einfach am Ende, weil wir gesagt haben, ja, es gibt keine Zukunft. Ja, niemand unterstützt uns sozusagen. Wir haben zwar unterstützende Stimmen aus Russland gehört, aber außer Lob und Anerkennung gab es da nicht. Und deswegen haben wir gesagt, Burnout kommt für uns nicht in Frage. Wir machen erstmal eine Pause, orientieren und sortieren uns neu.
Ja, das Projekt ruht also gerade aus den Gründen, die Julia Smilga aufgeführt hat. Wie das Feedback der Zuhörerinnen und Zuhörer war, das hat sie ebenfalls eindrücklich geschildert.
Ich muss sagen, wir waren der einzige Sender, wir hatten eine sehr gute Antenne gehabt, die bis nach Ostsibirien, bis nach Kamtschatka, bis nach Japan ausgestrahlt hat. Es nicht mal Radio Liberty schafft das. Sie haben auch keine Kurzwelle mehr. Übrigens, der einzige Sender, der bis jetzt nach Russland über Kurzwelle sendet, ist China International. Ja. Und wir waren sozusagen die Zweiten. Und es gibt eine sehr große Community. Das habe ich selber nicht gewusst. Aber die haben uns sofort registriert, in eingängigen Chats mit uns, über uns auch gesprochen. Wir hatten ja auch Feedback-Kanäle, wir hatten E-Mail, wir hatten YouTube-Kanal, wir hatten Telegram-Kanal und da haben sie auch geschrieben. Das waren unterschiedliche Feedbacks. An einen erinnere ich mich besonders gerne, da hat ein junger Mann geschrieben, hat gesagt, ich habe meiner Oma gerade ein Kurzwellenradio gekauft, weil ich habe Angst, dass YouTube abgeschaltet wird in Russland. Und die erste Sendung, die wir hören konnten, war eure. Super weiter so. Und das war natürlich sehr schön. Das war toll. Das war eine tolle Geschichte. Wir haben mit unseren, es gab auch kritische Stimmen, das muss man auch sagen. Also wir nannten sie unsere hauseigene Boote, Kremlboten. Die haben dann natürlich auch mit uns diskutiert, weil unsere Berichterstattung anders war, als die von Kreml gewohnt sind. Mit Höflichen haben wir diskutiert, mit den Unhöflichen haben wir dann geblockt. Wir haben die Hörer versucht auch einzubeziehen. Also zum Beispiel hat einer uns geschrieben, ja, es ist Politik, was ihr alles macht, gut. Also wir hatten Nachrichten gemacht, politische Interviews, ist alles super und gut, aber sagt mal, was für ein Gerät sollen wir kaufen, damit wir euch hören können? Ja, und wir von hier wissen das natürlich nicht. Wir haben diese Frage in die Sendung geschickt und da haben uns die Hörer geschrieben. Und was für Kenntnisse da eigentlich zustande kamen, dass nicht das Gerät das Wichtigste ist, sondern die Antenne und wo man diese Antenne unterbringen soll, ja, damit man das am besten empfangen kann. Also wir haben sehr, sehr viel gelernt, muss ich sagen, in diesen 4 Monaten.
Ja, die Kraft der Community, auch in diesem besonderen Fall. Radio Wahrheit für Russland zeigt, wie viele Facetten die Audiowelt haben kann. More relevant than ever trifft hier auf jeden Fall zu. Ins etwas leichtere Fach, aber durchaus auch mit Anspruch und Tiefgang, ging es dann zu Beginn des Audiogipfels. Da war nämlich Micky Beisenherz zu Gast, Moderator, Autor und eben inzwischen vor allem Podcaster. Er ist in einigen Formaten zu hören, insbesondere aber natürlich in seinem Erfolgsformat Apokalypse und Filtercafé, in dem er mehrmals die Woche die Schlagzeilen des Tages kommentiert mit wechselnden Gästen. Und um euch, die nicht dabei sein konnten, das Gespräch mit Andreas Heuchler nicht vorzuenthalten, gibt es nun den ganzen Talk mit Micky Beisenherz zum Nachhören und dann im Anschluss noch ein Gespräch von mir mit Charlotte Voss von Deutschlandradio, das ich gestern geführt habe, wie dort mit dem Thema Podcast gearbeitet wird. Lohnt sich beides sehr. Viel Spaß dabei.
Heute Audio, die Magie von Audio durchaus, und wir haben einen tollen Audiogipfel für Sie vorbereitet und wollen aber starten mit Micky Beisenherz, der bei mir ist.
Moin. Ja, vielen Dank.
Magst du München?
Ich mag München sehr, Harald Schmidt hat immer gesagt, Drehort vor Drehbuch, ne? Dann, so hat er das Traumschiff erklärt. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich muss allerdings sagen, ich habe schon die ein oder andere Jobzusage getroffen, weil ich wusste, das Ganze findet in München statt. Also. Sind Kölner hier? Okay, dann halte ich mich zurück.
Ganz
dann
halte ich mich zurück. Ja, genau. Micky, du hast bei Turi kürzlich gesagt in einem Interview, und ich glaube, das wird den Kern dessen, was wir den ganzen Tag heute adressieren werden, so ein bisschen treffen in diesem Radio-Audio-Markt, wo viele Dinge im Werden sind, wo viele Dinge noch nicht ganz ausgegoren sind. Ich mache alles persönlich.
Ja.
Und ich glaube, das ist so die Magic Bullet. Und wir wollen von dir natürlich einen Magifix dafür bekommen, wie in Herrgotts Namen machen wir einen Podcast, der 4 Millionen Mal downgeloadet.
Ach du meine Güte. Also
zunächst. Bitte in 3 Sätzen.
Ja, vielleicht kann man sogar in einem Satz sagen. Okay. Mach das, was dich persönlich interessiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das viele andere über kurz oder lang interessieren wird, ist gar nicht so gering. Also nicht darauf gucken, was will der Markt jetzt gerade. Und das mache ich dann jetzt auch, sondern mach das, was dich interessiert. Und von dem du das Gefühl hast, das gibt's in der Form noch gar nicht. Und wenn du vielleicht dann einen Zirkel hast von 5 bis 50 Leuten, die sagen, oh, das ist aber gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das hochskalieren kann über kurz oder lang, gar nicht so gering.
Du kommst vom Radio.
Ja.
Radio NRW, dann zum Fernsehen.
Ganz so schnell ging es nicht, aber ja. in der Linie ist es total richtig. Also parallel, vor allem, es war parallel. Also ich habe neben meiner Tätigkeit bei Radio NRW dann schon fürs Fernsehen gearbeitet, als Autor.
Ja. Sternkolumne. Mhm. Und dann Audio, erstmal mit Fußball und dann natürlich jetzt Apokalypse Filtercafé.
Ja.
Mit den bekannten Downloadzahlen. Und was ich wirklich signifikant fand, war, dass du auch in diesem Turi-Interview gesagt hast, gefragt worden bist, mit was verdienst du denn die meiste Kohle inzwischen? Ja. Und dann die Antwort lautete, mit dem Podcast. Wer hätte das gedacht vor 10 Jahren?
Ja, das ist allerdings richtig. Also vor 10 Jahren war das nun wirklich nicht absehbar, aber das hat sich mittlerweile ja wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Also auch liebe Grüße an Studio Bummens an dieser Stelle, die speziell das erste Jahr ja mehr oder weniger mir eine Art Ehrenamt finanziert haben. Denn auch da wieder, mach es, aus persönlicher Überzeugung in das erste Jahr. Also der zeitliche Aufwand, den ich betrieben habe oder wir alle, auch Studio Bummens, einpreisend, um diesen Podcast am Laufen zu halten, also 3 bis 4 Mal die Woche, mit diesem zeitlichen und monetären Aufwand, das war ja wirklich kurz vor Ehrenamt. Also das machst du nur, wenn du davon überzeugt bist, dass es gut ist und dass das über kurz oder lang sein Publikum finden wird. Und das ging dann glücklicherweise, also gar nicht schnell, aber es baute sich stetig auf, dass du gesehen hast, aha, wir haben da offensichtlich eine Nische besetzt, was halt noch ein bisschen gefehlt hatte.
Wir werden heute über den Tag eine Menge über Professionalisierung im Podcastmarkt hören und da auch exklusiv eine Persona-Studie vorstellen können, die total interessant ist und eigentlich belegt, dass wir uns wegbewegen müssen vom Laber-Podcast. Also zwei hocken sich hin. Das
werden wahrscheinlich Tommy Schmidt und Felix Lobrecht völlig anders sehen.
Ja. Und reden dummes Zeug. Bei dir ist es so, dass die Sache prinzipiell Struktur hat. Und ich fand das total spannend, dass die News-Teile, sagen wir mal nüchtern, wie im Deutschlandfunk sind, mehr oder weniger, und dass dann aus der Hüfte eine Stimmenimitation ähnliches kommt oder so, ja. Und dass das Ganze auch rubrifiziert ist. Also mit anderen Worten, diese Professionalisierung schon antizipiert ist, ne?
Ja.
Sagen, oder?
Ja, das hat ja was mit den eigenen Hörgewohnheiten zu tun. Wir haben ja mal so 3, 4 Beta-Versionen produziert und haben dann festgestellt, okay, wenn man das einfach nur so durcherzählt, dann hat man da so einen Brocken vor sich liegen, und dann haben wir es ein bisschen filetiert und haben quasi aus diesem Stück Fleisch Tagliata gemacht und haben gesagt, so kann man es auch besser konsumieren. Und da ist das Rubrifizieren einfach für das Hörerlebnis wesentlich von Vorteil. Damals war der Podcast allerdings auch noch 17 Minuten lang. Jetzt ist er ja tendenziell eher 37 Minuten lang. Ich verspreche allerdings auch, wir werden nicht noch länger. Also es wird jetzt nicht Rufus Beck liest Harry Potter, sondern es muss ja auch konsumierbar bleiben. Aber klar, das hilft total. Und was die nüchterne Herangehensweise angeht, im Sinne von, dass wir erstmal nur die Meldungen präsentieren, so wie sie in den Printmedien ja zuvorderst stattfinden, das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich mich daran erinnere, dass einer der, sagen wir mal ganz vorsichtig, geistigen Väter dieses Podcasts, nämlich Tommy Schmidt, irgendwann bei Gemischtes Hack erzählte, dass seine morgendliche Routine damit beginnt, sich erstmal im Deutschlandfunk die Presseschau anzuhören.
Ja.
Und das war ein kleiner Baustein dessen, weshalb es dazu kam, diesen Podcast irgendwann aufzunehmen.
Total spannend. Eine andere Geschichte ist natürlich die Varianz bei den Gesprächspartnern, die du einlädst.
Ja.
Farbenblindheit, unideologisch, fällt mir dazu ein. Ja. Letztendlich, vergangene Woche hattest du den Joe Tialo, habe ich ihn richtig ausgesprochen?
Ja, absolut korrekt.
Genau,
ja.
Von der Union. Und aber vollkommen across the board sozusagen,
ja.
von jeder Couleur.
Ja.
Liegen dir da alle gleich? Oder ich meine, es kommt immer eine Spannung auf, es kommt immer ein guter Dialog auf.
Ja, also ich glaube, als Grundlage kann man zunächst einmal sagen, die Personen, die wir einladen, sollten mir grundsätzlich erst einmal irgendwie sympathisch sein. So, der Background ist dann erst einmal egal. Die können also, ich meine, wir haben relativ selten Politiker bei uns zu Gast. Irgendwann im November wird Jens Spahn da sein. Jetzt muss ich auch langsam aufpassen, weil wir haben den einen von der CDU, den anderen. Nicht, dass da noch irgendwie False Balance heißt. Ne? Naja, und am Ende geht es vor allem darum, Interesse an den Leuten zu haben und davon auszugehen, dass die mir etwas Überraschendes erzählen. Das wird nicht immer eingelöst, muss ich auch dazu sagen. Manchmal kommt auch genau das, was man erwartet, / befürchtet hatte. In der Regel entsteht aber dann doch ein interessantes Gespräch. Und klar, also Meinungspluralismus, Pluralität, das ist uns schon sehr, sehr wichtig. Also überraschend sein bedeutet ja, dass man nicht nur überraschend ist in der Folge selbst, sondern auch überraschend, was die Gästeauswahl angeht. Also ich meine, klar, ne, wenn wir, also am Montag ist die Folge mit Niki, dann ist am Dienstag ist Düsen Tekkal bei Markus Feldenkirchen und heute am Mittwoch ist Wolfram Weimer da. Also noch weiter auseinandergehen,
nee,
ganz
nicht.
Gar nicht.
Ja.
Twitter tobt, Wolfram Weimer, der sich zu grünen Themen äußert, da ist natürlich Stimmung in der Bude.
Ja, das können wir vorstellen, gerade in diesen Tagen, ne?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Sag mal, es ist, glaube ich, im Podcast mehr noch als im Radio so eine, ich würde mal sagen, ein bisschen eine Verwirrung zwischen Information, Haltung und Kommentierung.
Ja. Ne?
Mein Empfinden ist, dass du das sehr sauber machst, schon angesprochen, aber dass wir als Medienleute insgesamt da in einer Problemlage schon ganz schön profund drinstecken.
Ja.
Natürlich befeuert durch soziale Medien, ne? Wo Haltung und Meinung natürlich das einzige Fund ist, was sticht. Ne?
Ja, ja. Ja, also erstmal die Tagesschau, die Tagesthemen sollten natürlich neutral berichten. Also das ist wünschenswert. Also da sollte wirklich die Nachricht und der Kommentar sauber voneinander getrennt werden. Das ist mit Sicherheit ein Problemfeld, auf das man sehr genau achten sollte. Haben wir natürlich bei uns im Podcast, klar, also da schimmert natürlich überall die Meinung durch und wenn wir am Anfang die Meldung erstmal zitieren, dann soll es dann das auch gewesen sein. Alles, was dann folgt, ist natürlich ganz klar eine eingefärbte Kommentierung, aber hat ja auch niemand behauptet, dass es etwas anderes wäre. Ansonsten, klar, also was man schon merkt, ist, dass es Vertreter des Journalismus gibt, die auch manchmal bei der Art der Kommentierung, auch in den eigenen Blättern, vielleicht auch das ein oder andere Mal ein bisschen zu sehr auf ihr Twitter-Publikum schielen und dann und wann auch gut daran täten, vielleicht mal sich mal wieder eher auf den Terrassen oder Balkonen der Republik oder im Regionalexpress aufzuhalten, um mal zumindest mal so ein anderes Stimmungsbild zu bekommen.
Auf jeden Fall. Wie viel Radio steckt denn in dir nach wie vor? Ich frage das im Hinblick darauf, dass viele Podcaster, viele, die damit anfangen, auch sich Gedanken darüber machen, ey, was skripte ich denn? Wo bin ich denn völlig frei in mir sozusagen? Und Live-Radio besticht natürlich dadurch, in vielen Fällen, ich erinnere mich an viele, viele Wahlsendungen.
Ja.
Jetzt wollen wir Infratest DIMA abrufen. Infratest DIMA ist wohl nicht da.
Ach so.
Das Problem mit, ne? Und dann musste 3-4 Minuten zureden. Und ich meine, das, was im Netz kursiert bei Radiopannen, wo eine halbe Stunde im SWR geredet werden muss, ungeskriptet, das macht natürlich nach wie vor die Runde. Also, wie viel Live-Radio steckt bei dir da dran?
Ach, immer noch ganz viel. Also ich hatte ja das große Glück zu lernen bei Radio NRW. Da habe ich ja klassisch auch noch volontiert und hatte da auch sehr viel, wie sagte Per Steinbrück immer, Beinfreiheit. Ne? Also konnte ganz viel ausprobieren und machen. Und klar, das hat sich natürlich bis heute auch gehalten. Also das Radio, was in mir steckt, ist zum einen die Lust daran, immer wieder kurz dann auch zu überraschen, irgendwas anderes zu machen, irgendwas, was vielleicht nicht erwartbar ist, auch so nach 2 Minuten irgendwie mal die Hörgewohnheit kurz durch irgendetwas zu brechen, das mit Sicherheit und eine gewisse, sagen wir mal, rhetorische Belastbarkeit, wenn die Situation es erfordert, kommt vermutlich auch durchs Radio.
Kann man es trainieren, kann man es lernen?
Man bringt es vermutlich bis zu einem gewissen Grad mit, aber ich glaube, man kann es auch ein bisschen trainieren, indem man sich so, also Torhüter trainieren doch immer so, dass sie also A, nach links und rechts springen, wenn der Ball irgendwo hinkommt und dann gibt es doch mal so die Situation, dass man Torhütern Flachschüsse zukommen lässt. Und dann liegen da aber so Tennisbälle, dass der Ball immer in die unterschiedlichsten Richtungen springt, dass man einfach reaktionsschnell ist und auf jede Situation eingestellt ist. Und das kann man wahrscheinlich mit der Routine bis zu einem gewissen Grad auch trainieren, glaube ich schon.
Ja, aber Talent gehört auch dazu.
Ja, Talent ist, glaube ich, nicht völlig verkehrt. Ja. Und Angstfreiheit. Ne? Ich glaube, Angstfreiheit ist auch ein zentraler Punkt. Also, dass man sich nicht sorgt und sagt, um Gottes Willen, was kann da gleich passieren? Und weil Spontanität kann für manche ja schön sein und lustvoll. Und für manche kann es natürlich auch unglaublich beängstigend sein. Also es gibt ja einfach auch Menschen, die sagen, ich möchte hier nichts Unvorhergesehenes, was passiert, weil das bringt mich komplett aus dem Konzept. Und andere, dazu würde ich mich grundsätzlich erstmal auch zählen, die freuen sich drauf und sagen, dann überrasch mich doch mal.
Ja.
So.
Ja. Ja. Wir werden ja im Gipfel gleich über Radio und Audio, über die Ausspielwege und es passierte wahnsinnig viel gleichzeitig.
Ja.
Podcasts werden immer mehr, DAB Plus haben wir, UKW haben wir im Radiobereich, beide sind konvergent auf der einen Seite, auf der anderen Seite streben sie weit auseinander, was Formatvorstellungen angeht und ähnliches. Ne? Um mal die Rampe zu bauen zu unserer Diskussion gleich, was wären also deine grundsätzlichen Gedanken zu dieser Thematik?
Naja, also was man schon erkennen kann. Also es gibt ja auch so diese zwei Strömungen. Du hast jetzt einerseits Podcast, das ist ja die sehr lange Wortstrecke, etwas, was vor Jahren eigentlich hätte man mit Radioleuten gesprochen, hätte ja gesagt, also du tickst wohl nicht mehr richtig. Also das ist so ziemlich das allerletzte.
1,30 Klappe.
1,30 Klappe, ja, oder wenn du dann halt Radiosender hörst, Big FM oder wie sie alle heißen, da wird ja im Grunde genommen das Wort nach Möglichkeit, also wird ja schon fast ghettoisiert. Hm. Das wird so in die Banlieues des Radios, so dass man so ganz weit außen, da kannst du mal so 6 Sekunden sagen, gleich kommen die Flitzerblitzer und jetzt kommen erstmal 20 Hits am Stück, damit man auch ja nicht weiter behelligt wird mit Wort. Ist ja eigentlich ist es ja eine interessante Wolte, dass jetzt plötzlich so lange Wortstrecken wieder, also ich meine, alles gesagt, 5 Stunden, 9 Stunden, selbst gemischtes Hack, dass da zwei junge Wegner, Leute...
genau, die ja, Zeit, ja.
Ist ja irre, ne? Und auf der anderen Seite hast du, klar, Spotify, also diese beiden Sachen, also die einen Leute wählen die Musik aus, die sie wünschen, und zwar explizit und nur das, und die anderen wählen halt das Wort aus, was sie wünschen, und dazwischen ist irgendwo das Radio, das nach Möglichkeit beides liefert.
Ja, und natürlich eine unheimliche Sachkompetenz. Wir haben Professionalisierung schon im Podcast angesprochen. Bei dir, also vorweggenommen, den Weg kann man noch weitergehen, ne, mit Sounds arbeiten, mit Musik noch stärker arbeiten beispielsweise, mit mehr Stimmen arbeiten beispielsweise. Und Bummens hattest du erwähnt, also dein Provider, der natürlich da mit Hochglanzproduktion aufwartet. Ja. Und wird der Weg weitergehen, sodass wir im Podcast eigentlich mehr, ja, das, was im Deutschlandfunk Feature Doc ist letztendlich oder im WDR auch beispielsweise, wenn wir das sehen?
Ja, das wird es mit Sicherheit geben. Also Bummens war ja schon angesprochen. Also klar, da kann ich über Bummens natürlich sowieso nur in den höchsten
Tönen sprechen. Muss man die Episode What the Fuck erzählen? Im Vorgespräch hast du das gerade erwähnt, ne?
Ach so,
What the Fuck happened to Ken Jebsen? Ich meine, da ist letztes Jahr hier aber in Medientagen natürlich auch schon drüber gesprochen worden.
Ja, klar.
Und das ist natürlich eine sehr spannende Produktion gewesen.
Total, ja.
Du bist ihm...
Wie viele andere in der Radioszene vermutlich auch, habe ich irgendwann vor 10 Jahren auch mal bei Ken Jebsen gesessen. Also ich habe jetzt zwar nicht gesagt, irgendwie Helmut Kohl ist ein Reptiloide, sondern ich saß zu einem anderen Thema da. Aber trotzdem, also eine gewisse Strahlkraft hat der Mann auch damals schon gehabt. Mhm. Und das dann aber, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, das dann aber so kunstvoll seriell zu erzählen, wie der Mann sich entwickelt, dazu braucht es natürlich dann auch eine gewisse Produktionskompetenz, aber auch redaktionell. Deswegen, also da, das ist bei Bummens ja auch so. Also das ist ja nicht die Produktionsfirma, die das einfach nur in Anführungsstrichen produzieren, was wir da erzählen, sondern da gibt es ja auch eine ganz enge inhaltliche Begleitung, so dass man sich da überhaupt austauscht, okay, in welche Richtung geht's gerade, was muss man da redaktionell leisten. Ja. Und das ist schon wichtig, also dass man gerade, wenn es dann natürlich auch noch um Nachrichten geht und Journalismus im erweiterten Sinne, dass das dann alles auch substanziell ist. Also nicht nur produktionell gut, sondern halt eben auch inhaltlich gut. Und ich glaube, die Zeiten sind auch übrigens auch was Laber-Podcasts angeht, auch vorbei, dass man sich einfach nur hinsetzt und irgendetwas erzählt. Also das konnte man vielleicht vor 7 Jahren noch machen, aber um da in diesem Bereich jetzt noch reüssieren zu können, da braucht es auch spürbar schon ein bisschen Substanz.
Ja, ich glaube, das trägt uns auch in die anschließenden Diskussionen sehr stark rein. Aber wie geht's bei dir weiter?
Ja, das ist eine Frage, die stelle ich mir auch häufiger.
Ja, das ist ja gut und so. Ja.
Dunkle Wolken ziehen auf. Nein, also ich bin ja tatsächlich gut ausgelastet.
Ja.
Das heißt, das, was ich jetzt gerade mache, werde ich in erster Linie erstmal weiterverfolgen. Also ich strebe nicht die große Samstagabends-Quiz-Show an. Mhm. Und tatsächlich ist die Situation, in der ich mich gerade befinde, entspannt mich dahingehend, als ich Log-Angebote von größeren Fernsehsendern, die sagen, sei doch unser Gast beim großen Promi XY, entspannt ablehnen kann und sagen kann, ich danke für die Einladung.
Was aber ein Luxus.
Ich würde gerne, natürlich ist es auch ein Luxus, also für so einen Medienhampel wie mich, dass man dann einfach sagen kann, vielen Dank ProSieben oder ZDF, ich möchte dieses Quiz nicht machen. Das ist ja auch toll. Also dass das über das Medium Podcast, um das mal ganz ernst zu beantworten, dass das auch geht.
Ja.
Dass das sowohl monetär ist ja auch nicht ganz unwichtig, als auch inhaltlich so erfüllend ist, dass man auch den großen Fernsehverlockungen im Zweifel widerstrebt und sagt, macht ihr das mal für euch?
Ja.
Ich bin hier mit meiner Podcast-Klitsche sehr happy. Mhm. Das ist für mich persönlich zumindest ein ganz schönes Fazit und hat etwas wahnsinnig Befriedigendes.
Musik.
Ja, Audio und damit natürlich auch Podcast ist einer der Schwerpunkte heute bei den Medientagen München. Jetzt wollen wir noch ein kleines Gespräch führen und das Ganze ein bisschen noch vertiefen, das Thema Podcast vor allem vertiefen, mit Charlotte Voss. Charlotte ist seit 2020 Redakteurin im Audience Development beim Deutschlandradio. In dieser Funktion ist sie zuständig für All Things Digital, hat sie in ihrer Vita stehen, Formatentwicklung, Plattformstrategie und eben auch Podcasts. Und mit ihr möchten wir jetzt ein bisschen über die Podcast-Strategie beim Deutschlandfunk sprechen. Hallo Charlotte, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Welche Rolle spielen Podcasts denn für den Deutschlandfunk?
Ja, fürs Deutschlandradio, also für alle drei unserer Programme, natürlich eine sehr große Rolle, auch eine zunehmend große Rolle. Erstmal ist ja Audio unsere Stärke, unser Kerngeschäft sowieso. Insofern freuen wir uns auch, dass das in den letzten Jahren so einen Boom erfahren hat. Wir können mit so neuen Formaten, Podcast-Formaten auch nochmal andere Zielgruppen erreichen und damit halt unseren Auftrag irgendwie nochmal besser ausfüllen. Und wir wollen auch unsere eigene App, die DLF Audiothek App, in die Richtung weiterentwickeln, dass sie für Podcast-Nutzung attraktiver wird, einfacher wird, besser zugänglich wird und auch besser Podcasts auffindbar dort sind.
Du hast jetzt schon den Audiothek des Deutschlandfunks angesprochen. Da gibt es ja auch ein neues Projekt oder eine neue Plattform, den Podcast Finder. Was ist das denn? Was macht ihr mit dem Podcast Finder denn?
Ja, der Podcast Finder ist ein Tool, um überhaupt auf so ein paar bestimmte Podcasts aufmerksam zu werden im Deutschlandradio. Der Claim ist ja, finde dein perfektes Podcast-Match. Also man kann da so ein bisschen spielerisch ein paar Fragen beantworten am Anfang, welche Interessen man hat, wie lange man gerne hört, zu welchen Zwecken, Unterhaltung, Information etc. Und dann bekommt man halt die passenden Vorschläge aus unserem Podcast-Portfolio vorgeschlagen. Kann man sich gerne mal anschauen unter dlfpodcastfinder.de.
Sehr gerne, lohnt sich, habe ich auch schon ausprobiert, wirklich cooles Tool. Wir haben ja ein Panel, also ich mache es der Transparenz halber, wir unterhalten uns vor dem Panel, was später noch sein wird. Da werden wir über Formatentwicklung sprechen. Formatentwicklung ist ja erstmal so ein ziemlich großer Begriff, der irgendwie alles und nichts heißen kann. Das haben wir im Vorgespräch ja irgendwie auch schon festgestellt. Was heißt denn für dich oder auch für euch generell beim Deutschlandfunk oder Deutschlandradio Formatentwicklung bei Podcasts?
Ja, also wenn man über Formatentwicklung spricht, müsste man ja eigentlich erstmal klären, was ist überhaupt ein Format oder warum braucht man das überhaupt, so eine Formatentwicklung? Da haben wir ja früher vielleicht beim Radio auch nicht so von gesprochen. Und im Digitalen ist natürlich die Nutzerzentrierung das Entscheidende. Also der Markt, der Podcast-Markt, habe ich ja eben schon angedeutet, ist ja extrem gewachsen in den letzten Jahren. Unsere Konkurrenz hat stark zugenommen. Wir haben es mit Verlagen zu tun, die Audios und Podcasts produzieren. Natürlich mit Privatpersonen, Influencern, anderen Journalisten, Podcastbuden auf Spotify-Plattformen selber produzieren. Also, und um diesen Markt sich weiterhin zu behaupten, muss man halt sich den Bedürfnissen der Nutzer anpassen. Also man muss also ein Nutzungsversprechen herausarbeiten und klar machen den Nutzern, was bekommen sie bei uns und was bekommt ihr bei uns. Und damit wir sie davon überzeugen, ihr ja, begrenztes Medienzeitbudget, es kann ja nur jeder so und so viel Podcasts am Tag hören.
Das ist wahr. Leidvolle Erfahrung von uns allen wahrscheinlich.
Eben diese Zeitbudget in uns zu investieren, unsere Podcasts zu hören. Und deswegen muss man dieses Nutzungsversprechen so klar herausarbeiten. Und dabei hilft natürlich stark die Formatentwicklung und sie hilft gleichzeitig aber auch den PodcastmacherInnen beim Tun. Weil wenn ich weiß, für wen und welches Bedürfnis ich produziere, dann ist das natürlich alles ein bisschen einfacher. Und genau, bei der Entwicklung schauen wir uns dann natürlich an, was will ich überhaupt machen? Also ich cluster jetzt mal so über drei große Fragen drüber. Was will ich überhaupt machen? Also für wen produziere ich und was will ich vermitteln? Will ich unterhalten? Will ich informieren? Dann die Frage, was kann ich? Also habe ich die Expertise dafür? Brauche ich vielleicht einen Projektpartner? Oder wie kann ich mir noch sonst Unterstützung holen? Und auch, was kann ich leisten ressourcentechnisch? Weil es natürlich nochmal ein Riesenbereich ist, der da jetzt aufgeht. In dem man sehr viel Zeit und Geld stecken kann, aber das muss man natürlich auch haben. Dann noch die Frage, was gibt es denn schon an Ähnlichem? Wenn ich eine Formatidee habe, dann schaue ich natürlich auch auf den Markt. Hier wurden ja eben auch so Tools vorgestellt in einem anderen Panel, wie man den Markt gut analysieren kann. Gibt es Formate, die dem ähneln und was machen die? Wie kann ich mich davon abgrenzen, Alleinstellungsmerkmal auch definieren und genau herausstellen, was ich vielleicht besonders besser kann, als andere es vielleicht können. Und daneben ist auch noch wichtig bei uns, weil wir eben ja schon so eine Struktur haben von großen Programmen, das jeden Tag gemacht wird, welche Arbeitsabläufe, wie können wir die optimieren? Also das ist auch Teil der Formatentwicklung, schon zu gucken, welche Ressourcen haben wir und wo müssen die eingesetzt werden? Wie können wir da gute Workflows entstehen lassen, damit das auch verlässlich produziert wird?
Also viele, viele Punkte, die bei der Formatentwicklung eine Rolle spielen. Du hast gesagt, was können wir besser? Was kann der Deutschlandfunk denn besser?
Ja, also Deutschlandfunk hat ja als ist ja stark informationsgetrieben insgesamt. Wir haben einen super hohen Wortanteil im Programm und der ganz große Teil sind einfach journalistische informative Angebote, auch wenn es um nicht nur die politische Information geht, sondern auch natürlich Kultur und Wissenschaft etc. Und da haben wir einfach starke Fachredaktionen, wir haben eine starke Fachexpertise für Themen. Also starten jetzt zum Beispiel auch einen Sportpodcast, der sich mit Sportpolitik befasst, Players heißt der. Wir haben auch jetzt die zweite Staffel eines Wissenschaftspodcasts gestartet, Deep Science, wo die Expertise unserer starken Wissenschaftsredaktion vorkommt. Also da haben wir, das ist das ganz große Pfund, was wir haben. Ich sage nicht, dass andere das nicht auch haben, natürlich, aber
ach klar, das Deutschlandradio ist ja schon natürlich eine der Leuchttürme der journalistischen Arbeit in Deutschland. Das kann man ja, glaube ich, schon festhalten.
Das
ja.
nehme ich mal so als Kompliment mit.
Und da bleiben wir doch bei dem Thema ein bisschen. Du hast schon angedeutet, wir haben viele oder ihr habt viele wirklich große, also Redakteure, Journalistinnen mit großer Fachexpertise. Das führt mich so zu einer Frage, die auch heute hier bei den Medientagen schon häufiger diskutiert wird, auch nicht erst seit heute diskutiert wird, diese Frage Podcast, Radio, ist das eigentlich das Gleiche? Ist das was komplett anderes? Gerade beim Deutschlandradio ist ja das Format Feature und längere Formate zu machen, ist ja fast gelernt. Ne? Auch das Deutschlandradio auch ja bekannt für diese längeren, qualitativ hochwertigen Formate. Macht es euch das einfacher, Podcasts zu produzieren oder hat das damit gar nichts zu tun?
Ja, also die Auseinandersetzung mit, sage ich mal, komplexen Stoffen oder langen, dichten Geschichten und auch überhaupt langen Formaten, also länger als jetzt 10 Minuten zu erzählen, das müssen wir bestimmt erstmal in der Form so nicht lernen. Also da haben wir natürlich viel Erfahrung, das stimmt schon. Es klingt natürlich aber auch schon ein bisschen anders. Ne? Ein Radio-Feature klingt dann schon in der Regel doch nochmal anders als eine Podcast-Produktion. Ich glaube, was so ein bisschen die größere Herausforderung ist für RadiomacherInnen, jetzt Podcasts zu produzieren, ist die Rolle eines Hosts wirklich einzunehmen und sich da zu entwickeln. Weil natürlich, also jetzt gerade im Deutschlandfunk, ist die Rolle des Moderators, der Moderatoren im Programm ja eher zurückgenommen. Da spielt die Person nicht so eine starke Rolle, sondern der Inhalt. Das ist ja sehr, sehr bewusst so. Ich nenne es mal distanziert, auch wenn das immer so negativ klingt, soll es gar nicht, aber das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung. Und beim Podcast ist es ja sehr anders. Da ist man ja sehr nahbar und da soll man von der Persönlichkeit auch ein bisschen was durchgucken und ein bisschen seine eigenen Gedanken transparent machen. Und auch duzen, was für den Deutschlandfunk zumindest das blaue Programm der drei.
Undenkbar.
Das war in der Tat eine Neuerung. Als wir mit dem Podcast Der Tag gestartet sind, 2017, wurde da geduzt, war eine große Diskussion. Aber genau, also gerade diese Nahbarkeit und diese Hostrolle einzunehmen, auszufüllen, den Switch zu machen von, ich bin jetzt kein Radiomoderator mehr, der den Informationen am Morgen, Mittag oder irgendeine andere Sendung moderiert, sondern halt eben mit den Usern ein bisschen anders spricht und die anders mit an die Hand nimmt. Also so Host-Entwicklung, sage ich mal, das ist eher ein Thema, wo ich sage, das mussten wir so ein bisschen lernen oder tun wir auch immer noch. Also.
Und zum Abschluss noch ein bisschen die Frage, ich hatte ja anfangs, als ich dich vorgestellt habe, erwähnt, dass du im Audience Development beim Deutschlandradio bist. Welche Rolle spielen denn Podcasts bei Audience Development, bei der Entwicklung von oder ja, bei der Rekrutierung von neuen Publikum quasi?
Ja, also auch eine immer größere definitiv. Wir kümmern uns schon auch natürlich um andere digitale Ausspielwege, auch um Social Media und wir haben auch Newsletter und so weiter. Das ist auch alles da, aber wie ich schon mal sagte, Audio ist natürlich einfach unser Kerngeschäft. Wir sind ein reiner Audioanbieter immer gewesen. Wir machen nicht wie viele andere öffentlich-rechtliche auch noch Fernsehen. Und das wird auch unser Kernprodukt bleiben, egal wie sich die Anforderungen auch ändern. Es wird in 5 Jahren werden die Anforderungen an gutes digitales Audioprodukt wieder andere sein als heute. Da müssen wir natürlich den Markt gut beobachten und da auch mitgehen. Und wir wollen natürlich aber auch nicht nur beobachten, sondern auch mitgestalten, wie sich sowas weiterentwickelt. Deswegen ist das, wie gesagt, hat es eine große Bedeutung. Und ich glaube, da ist auch noch einiges offen. Das wurde heute auch schon öfter gesagt. Es wird, glaube ich, auch immer wieder gesagt, es ist auch nichts Neues, aber der Markt ist nicht voll. Es gibt so unglaublich viele Podcasts, aber es gibt ja ganz vieles, was auch noch nicht ausprobiert wurde an Genres und Formaten. Also ich glaube, da kann man noch was holen, auch in anderen Zielgruppen.
Sehr gut. Wir haben uns ja jetzt quasi, oder du, ich habe ja auf der Bühne nichts verloren gleich. Du hast dich schon mal ein bisschen warm geredet für das Panel gleich. Das war der schnelle Talk zwischendurch hier bei den Medientagen. Vielen Dank, dass du kurz vorbeigeschaut hast hier im Podcast.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Das waren also ein paar kleine Ausschnitte aus der Audioschiene von Tag 2 der Medientage. In der nächsten Folge geht es, ihr ahnt es vielleicht, dann um den dritten und letzten Konferenztag, bevor wir in den nächsten Wochen viele weitere Themen aufzuarbeiten haben, deren Relevanz und Aktualität ungebrochen ist. More relevant than ever eben. Bis dahin könnt ihr euch auch gerne auf unserer Homepage oder auf unserem Blog umschauen. Da gibt es frische Bilder und Texte zu den Medientagen München. Für den Moment war es das von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.